Unternehmen als Bürger zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und Interessenspolitik. Antrittsvorlesung von Professor Dr. Patrick Bernhagen auf ZU Daily.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau studentische Vizepräsidentin Schäfer, sehr geehrter Herr Vizepräsident Rosemeyer, Herr Vizepräsident Kieser, sehr geehrte liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende und nicht zuletzt liebe Gäste und Verwandte. Bevor ich mit meiner eigentlichen Vorlesung beginne, muss ich einigen Menschen danken, ohne die diese Veranstaltung hier gar nicht hätte stattfinden können. Das gehört auch, glaube ich, bei Antrittsvorlesungen ein wenig dazu. Da wären allen voran meine Mentoren und Mitstreiter Thomas Bräuninger, James Hyland, Michael Marsh und Neil Mitchell an verschiedenen Universitäten in Deutschland und Großbritannien, die mich in meiner bisherigen akademischen Laufbahn immer wieder zu, wie ich zumindest finde, spannenden Projekten angespornt haben und die auch meine Arbeit nachhaltig beeinflusst haben. Da muss ich meinen Eltern danken, die mir erstens die Lust am Fragestellen und am Forschen in mir geschürt haben und die zweitens außerdem mein Studium größtenteils finanziert haben. Das ist nicht zu unterschätzen. Und nicht zuletzt möchte ich meiner Lebensgefährtin Sabine Ripper danken, ohne die ich möglicherweise immer noch in einer der eher abgelegeneren Ecken Schottlands sitzen würde und mich herzlich wenig darum scheren würde, was ich denn hier eigentlich alles verpasst hätte und oder wie man eigentlich im Deutschen den Konjunktiv bilden würde, womit ich mich immer noch etwas herumschlagen muss. Es ist aber Gott sei Dank anders gekommen, sodass ich jetzt das Privileg habe, hier heute Abend Ihnen einige Aspekte meiner Forschung ein wenig näher zu bringen. Das ist für mich in vielerlei Hinsicht sehr aufregend. Zuerst einmal ist es meine erste Antrittsvorlesung. Dann ist es, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, es ist tatsächlich erst die zweite Vorlesung in meinem ganzen Leben, die ich in deutscher Sprache halte. Die stelle ich etwa 600 englischsprachigen Vorlesungen gegenüber. Deshalb klammere ich mich auch ein wenig an ein halb formuliertes Manuskript hier. Es ist aber nicht nur eine sprachliche Herausforderung für mich, sondern auch für das Thema der Vorlesungen. Und damit wäre ich dann eigentlich schon beim eigentlichen Vortrag angelangt. Das Thema ist Corporate Citizenship. Ein Begriff oder ein Konzept, der sich wörtlich am korrektesten mit Unternehmensbürgertum übersetzen ließe und eigentlich noch treffender mit Unternehmensmitbürgertum. Weil das jetzt allerdings ein ziemliches Wortungetüm ist, möchte ich stattdessen von Unternehmen als Bürgern sprechen. Das klingt einfach besser. Und wie der Titel ja auch schon ausdrückt, die Rolle dieser Unternehmen, / Bürger, im Spannungsfeld von gesellschaftlicher Verantwortung und Interessenpolitik ein wenig näher betrachten. Sie mögen sich fragen, inwieweit es überhaupt plausibel oder nützlich sein mag, eine direkte Analogie zwischen Unternehmen und Bürgern überhaupt aufzustellen und damit zu arbeiten. Schließlich sind Bürger ja Menschen aus Fleisch und Blut. Bei Unternehmen denken wir hingegen zunächst erst einmal an Organisationen, in denen meistens mehrere, oftmals ziemlich viele Menschen arbeiten und wo diese Organisationen auch sehr häufig sehr groß und sehr komplex sein können. Ja. Selbst Einzelunternehmen zum Beispiel, also Ein-Mann-Handwerksbetriebe, sind ja im engeren Sinne auch nicht wirklich identisch mit der Person, die in einem solchen Ein-Mann-Handwerksbetrieb die komplette Belegschaft und den Chef gleichzeitig ausmachen. Und wenn eine solche rechtliche Unternehmensform aufgelöst wird, dann besteht ja üblicherweise und hoffentlich der Mensch, der dahinter steckt, auch noch weiter. In liberalen Verfassungsstaaten wie dem unsrigen sind Unternehmen allerdings üblicherweise rechtlich betrachtet Personen. Ja, sie sind zwar nicht wie Bürger aus Fleisch und Blut natürliche Personen, aber sie sind eben juristische Personen. Und dieser Status kommt ihnen in Deutschland unabhängig von ihrer Größe und von ihrer Rechtsform zu. Damit geht eigentlich in unserem Rechts- und Kulturkreis die Analogie Unternehmen-Bürger schon recht weit. Insbesondere, da Unternehmen als juristische Personen ja auch in den Schutz verschiedener Grundrechte kommen, ja, und den genießen. Das Grundgesetz bestimmt dazu in Artikel 19, dass für inländische juristische Personen zumindest auch die Grundrechte gelten, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. Und dazu gibt es natürlich regelmäßig dann Streitereien vor Gerichten und auch gelegentlich vor Verfassungsgerichten. Und das ist auch Thema im Jurastudium natürlich. In den meisten anderen liberalen Rechtsstaaten wird das ganz ähnlich gehandhabt eigentlich. In den USA ist es vielleicht in letzter Zeit etwas ins Extrem geraten. Dort haben Sie vielleicht mitbekommen, dass im Jahr 2010 der Supreme Court, das oberste Verfassungsgericht, ein Urteil gefällt hat, was die Meinungsfreiheit, das Grundrecht der Meinungsfreiheit für Unternehmen so weit ausdehnt und so fundamental schützenswert betrachtet, dass sogar ein Gesetz, was die Höhe der Wahlkampfkampagnenfinanzierung, also die Summen des Geldes, was ein Unternehmen für Wahlkampf, Werbespots etc. ausgeben kann, ein solches Gesetz, was das begrenzt, für verfassungswidrig erklärt und kassiert hat. Ja, weil dieses Menschenrecht auf Meinungsfreiheit so fundamental ist und halt auch für Unternehmen gilt. Und schließlich ist dann ganz unabhängig von der etwaigen Stichhaltigkeit oder Stringenz dieses intellektuellen Konstrukts, Unternehmen als Bürger, das Thema Corporate Citizenship gemeinsam mit seinen anderen engen thematischen Verwandten, Corporate Social Responsibility, also der unternehmerischen gesellschaftlichen Verantwortung, oder auch Stakeholder Management, dem bewussten Umgang mit diversen sogenannten Anspruchsgruppen, mit denen Unternehmen agieren, seit einigen Jahren sehr en vogue, sehr in Mode und vor allem in dem Ausmaß, dass es eigentlich in keinem guten BWL-Studium und Curriculum mehr fehlen darf. Ich bin ja jetzt kein Betriebswirt und Ihnen deshalb vielleicht eine Antwort auf die Frage schuldig, warum man sich als Politikwissenschaftler mit dieser Thematik Corporate Citizenship befassen sollte. Joachim Behnke hat das schon angedeutet, dass es einer meiner Schwerpunkte ist. Um diese Frage zu beantworten, möchte ich mit Ihnen zunächst einmal meine Auffassung darüber teilen, was es eigentlich bedeutet, Wissenschaft zu betreiben und warum man das tun sollte. Die drei wesentlichen Aufgaben wissenschaftlicher Forschung bestehen meiner Ansicht nach erstens in der Suche nach Wahrheit oder, um es etwas vorsichtiger auszudrücken, in der Suche nach Wahrheitsnähe oder Wahrheitsähnlichkeit. Ja, da begibt man sich auf etwas sicherem Terrain. Zweitens ist eine zentrale Aufgabe die Lösung von Problemen. Und drittens geht es um die Verminderung des Leidens. Das klingt relativ idealistisch. Ich stütze mich mit dieser Auffassung allerdings auf den 1994 verstorbenen Philosophen Karl Popper, der ansonsten als ein relativ unidealistischer Mensch galt in vielerlei Hinsicht. Ich denke aber auch, dass ich mit dieser Auffassung unter den Lebenden und gerade hier in ziemlich guter Gesellschaft bin, spätestens seit meinem Stellenantritt hier an der Zeppelin-Universität. Die Zeppelin-Universität hat sich zum Beispiel in der Lehre der Ausbildung von multidisziplinär geprägten Entscheidern und Kreativen in Institutionen von Wirtschaft, Kultur, Medien und Politik verschrieben. Damit sind natürlich Sie gemeint, liebe Studierende, ja? Und die Probleme, mit denen Sie sich konfrontiert sehen in der Zukunft und die Entscheidungen, die Sie fällen müssen. In der Forschung hat die Zeppelin-Universität den Anspruch, originäre, interdisziplinäre Forschungsbeiträge für die drängenden gesellschaftlichen Herausforderungen zu leisten. Also diese Ausrichtung auf Problemorientiertheit und auf gesellschaftliche Relevanz teilen wir. Und die findet sich auch im Wissenschaftsverständnis der deutschen UNESCO-Kommission, also der deutschen Vertretung dieser Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, die nämlich in ihrem Wissenschaftsbegriff davon ausgeht, dass ohne Wissenschaft überhaupt gar keine tragfähige wirtschaftliche Entwicklung möglich sein kann. Wörtlich sagt die deutsche UNESCO-Kommission, ohne Wissenschaft sind wir dem globalen Wandel schutzlos ausgeliefert. Die Dach-UNESCO selber, also dann die globale Organisation mit Sitz in Paris, beschreibt das Ganze noch nachdrücklicher. Die sagt nämlich, da muss ich jetzt auf Englisch zitieren, "Our mission is to advance knowledge, standards and intellectual cooperation in order to facilitate social transformations conducive to the universal values of justice, freedom and human dignity." Es geht also eigentlich bei Wissenschaft um nichts Geringeres als darum, Gerechtigkeit, Freiheit und menschliche Würde zu befördern. Und damit, mit diesen Beiträgen zu dem Streben nach Gerechtigkeit, Freiheit und menschlicher Würde, sind wir, liebe Kolleginnen und liebe Studierende, Weltverbesserer. Das ist damit unsere Aufgabe in den Augen des Selbstverständnisses der Zeppelin-Universität, in den Augen der UNESCO und sogar in den Augen eines relativ konservativen Philosophen wie Sir Karl Popper. Ja, und damit können wir mit dieser Aufgabe sozusagen hinausgehen in die Welt und Leuten auf den Wecker gehen. Denn das passiert meistens, wenn man Weltverbesserer sein will. Die Zeppelin-Universität belässt es gar nicht nur dabei, sich beim Weltverbessern mit wissenschaftlichem Rat bei anderen nützlich zu machen. Sie hat ja mit dem Stichwort University Social Responsibility selber diese Weltverbesserung in ihre eigenen Praktiken integriert und ins Studium und regt damit Mitarbeiter und Studierende zu verstärktem sozialem Engagement an. Und wer von Ihnen am Samstag am Uni-Sommerfest die Gelegenheit hatte, die Präsentation der Zweitsemester zum Thema Krisen und Katastrophen zu sehen, oder wer von Ihnen hier ist und dabei sogar gestaltend mitgewirkt hat, der weiß schon, wie groß eigentlich die Probleme in der Welt sind und wie viel Leiden und Krisen es gibt. Mit anderen Worten, es gibt leider keinen Mangel an Problemen, an die sich Weltverbesserer abarbeiten können. Ganz genau, das ist es. Wir haben viel zu tun. Ja? Für alle, die dort nicht hingehen konnten, hier ist eine kleine ernüchternde Erinnerung. Ja? Das Bild oben links symbolisiert Korruption, ein Problem, was nicht zuletzt im Rahmen der Finanz- und Wirtschaftskrise aufgetaucht ist, sowohl ursächlich als auch das Lösen und Beheben der Krisenproblematik erschwert. In diesem Fall hier ist die Staatsanwaltschaft suchend bei der Barclay Bank in London unterwegs, weil es da angeblich Schmiergeldzahlungen gegeben hat im Zusammenhang der Bankenrettung. In unserem Bestreben, unsere Autotanks und unsere Heizkraftwerke mit fossilen Brennstoffen zu befeuern, suchen wir in immer schwierigeren Gegenden nach Erdöl und richten dabei immer mehr Schweinereien an. Kinderarbeit ist eine Problematik, die sich relativ hartnäckig hält. Ja, ich will gar nicht zu zynisch erscheinen, aber selbst das Problem von Kinderarbeit, dass Kinder, die arbeiten, nicht in die Schule gehen können, scheint schon bedacht zu sein in diesem Fall, da diese Kinder noch nicht einmal das Grundschulalter erreicht haben können. Das sind Teppichknüpfer, Teppichweber in Pakistan. Und dann haben wir hier ein Foto von bitterarmen Leuten, die in Manila im wörtlichen Sinne auf der Straße und im Dreck leben, wobei es gleichzeitig in Manila ungeheuer sehr viele reiche Menschen gibt. Diese Probleme sind von einer öffentlichen Natur und die Zusammenhänge und Ursachen der Probleme sind globaler Natur, weshalb wir sie üblicherweise nicht privat lösen, sondern dafür professionelle Repräsentanten einsetzen, Politiker. Ja, die sind dafür da, Probleme zu lösen. Und genau das sind diese Menschen, die arbeiten in Washington DC, in Brüssel, in Stuttgart, in Berlin. Und wie Sie an den Gesichtsausdrücken feststellen können, sind deren Aufgaben nicht besonders leicht zu bewältigen. Ja? Und ich möchte ehrlich gesagt auch mit keiner dieser Herrschaften tauschen, denn angesichts der globalen Natur der Probleme, die es zu behandeln gibt, sind die meistens national und dann halt eben noch auf der EU-Ebene agierenden politischen Akteure in ihren Kapazitäten und ihrer Wirksamkeit eigentlich ziemlich beschnitten. Ja? Die internationalen Organisationen, die bestehen, um die globalen Probleme anzugehen, haben eigentlich keine wirkliche effektive Entscheidungsgewalt, sodass die gesamte Situation zu frustrierenden Gesichtsausdrücken führt. Das wird auch zunehmend vielen Bürgern bewusst und bewusster. Es ist einer der Gründe, weshalb Politikverdrossenheit angeblich zunimmt. Es kann aber auch genau in die andere Richtung gehen. Ja? Es gibt da nämlich Leute, normale Menschen hier in einer kleinen Stadt in Bayern in der Nähe von Rosenheim, die wie in diesem Fall hier mit ihrer Aktion Stand Up 2012 die Staaten der Welt dazu drängen wollen, die Millenniumsentwicklungsziele der Vereinten Nationen zur Armutsbekämpfung konsequenter umzusetzen. Ja, das sind also ja, Leute wie Sie und ich. So wichtig und so richtig dieses zivilgesellschaftliche Engagement natürlich ist, der Effektivität der Bewohner bayerischer Kleinstädte sind natürlich ebenfalls Grenzen gesetzt. Ja, und man kann durchaus daran zweifeln, dass diese Aktionen mit Grillfesten und Vuvuzelas einen spürbaren Beitrag zur globalen Armutsbekämpfung leisten, auch wenn sie gut gemeint sind. Der Harvard-Politikwissenschaftler John Ruggie schlägt deshalb vor, doch eine dritte Art von Akteur mit ins Boot zu bringen, nämlich große transnationale Unternehmen. Und diese Unternehmen in die soziale, ökologische und menschenrechtliche Pflicht zu nehmen, um diese Probleme gemeinsam anzugehen. Seine Überlegung dabei ist, dass große, global agierende Unternehmen am besten aufgestellt sind, um sich diesen ebenfalls global strukturierten Problemen anzunehmen. Ja, somit haben wir dann die Kategorie Weltverbesserer Nummer 3, große Unternehmen. Falls irgendwer von Ihnen nebenbei mir sagen kann, aus welchem Kontext dieses Foto genommen ist. Ich möchte gerne Joachim Behnke als Cineasten davon ausnehmen, das wäre unfairer Wettbewerb. Ich setze eine Flasche Wein auf den richtigen Tipp. Ja, die sind jetzt auf dem Plan und ähnlich wie andere Mitbürger genießen halt Unternehmen nicht nur Rechte, sondern haben halt auch Pflichten gegenüber der Gesellschaft, in der sie normalerweise agieren und in der, wenn die Dinge gut laufen, sie auch anständige Gewinne machen und haben deshalb die Pflicht, sich an der gemeinsamen kollektiven Anstrengung zur Verminderung von Leid zu beteiligen, so John Ruggie. John Ruggie war ehemals selber stellvertretender UN-Generalsekretär. Er ist Kofi Annans Chefberater in strategischen und Planungsangelegenheiten gewesen und hat gemeinsam mit Kofi Annan ein Instrument in die Welt gesetzt im Jahr 2000, den sogenannten UN Global Compact, den Global Compact der Vereinten Nationen. Eine Art freiwillige Vereinbarung, auf die sich Unternehmen einlassen können und die für sie die Grundlage bietet, ihr Handeln an den normativen Prinzipien zu orientieren, die sich direkt aus so wichtigen Dokumenten wie zum Beispiel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der Erklärung über die grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit der International Labour Organization, der Rio-Erklärung zu Umwelt und Entwicklung und auch der UN-Konvention gegen Korruption ableiten. In den Worten von Kofi Annan, der die Entwicklung dieses Programms im Jahr 2006 kommentierte, handelt es sich beim Global Compact mittlerweile um, in seinen Worten, the world's largest corporate citizenship initiative today. Und in der Terminologie, die ich soweit bislang bemüht habe, ist der Global Compact damit ein Vehikel für Weltverbesserer. Unternehmen, die dabei also mitmachen, die sagen, wir finden das gut, wir unterstützen das, die dürfen sich dann diese Plakette auf ihre Webseiten und ihre gedruckten Unterlagen heften und verpflichten sich, wie gesagt, den vorher genannten Prinzipien getreu zu handeln. Um allerdings wirklich begreifen zu können, inwieweit diese Handlung nicht nur symbolisch ist, sondern tatsächlich einen positiven Beitrag dazu leisten kann, dass wir das Leiden auf der Welt gemeinsam mit der Hilfe großer Unternehmen verhindern können. Und um Sie nochmal daran zu erinnern, die eigentliche Kernaufgabe von großen Unternehmen besteht ja hauptsächlich daran, Dinge in ihrem Sektor und in ihrer Branche zu produzieren und gewinnbringend zu verkaufen. Ja? Um also diese Organisationen fruchtbar in die Weltverbesserungsprogramme einzubeziehen, muss es uns erstens gelingen, sie zu überzeugen, dabei mitzumachen. Und die allermeisten Unternehmen machen bei so etwas nicht mit, einige allerdings schon. Und zweitens müssen wir dafür sorgen, dass das Mitmachen nicht nur beim formalen Lippenbekenntnis bleibt, sondern dass tatsächlich messbare und spürbare Handlungsimplikationen und Verbesserungen in menschenrechtlicher und ökologischer Hinsicht erfolgen. Und genau um diese Frage zu beantworten, inwieweit das tatsächlich passiert, glaube ich halt, dass die Analogie zwischen Bürgern und Unternehmen analytisch eigentlich wieder sehr nützlich sein kann. Und zwar insofern, als erstens die Motive gesellschaftlichen Handelns und auch politischen Handelns sowohl bei Bürgern als auch bei Unternehmen grundsätzlich gleich gestrickt sind. Ja, ich glaube, dass wir alle fundamental vom Eigennutz angetrieben sind. Wir würden uns also kaum für die Belange anderer selbstlos opfern, die meisten von uns nicht. Ich auf jeden Fall nicht. Und bei Unternehmen ist das ganz genauso. Sie können aus Idealismus heraus, zum Beispiel, weil ihnen die Umwelt am Herzen liegt, die Grünen wählen, ja? Weil sie das aus moralischer Sicht für richtig halten und ihre Wahlentscheidungen an ihren ethischen Vorstellungen orientieren. Sobald jetzt aber die Grünen verkünden würden, dass sie, falls sie in die Regierung kommen würden, dann den Steuersatz, der genau ihre Einkommensklasse betrifft, auf 75% effektiv setzen würden, würden sie sich wahrscheinlich dreimal überlegen, ob sie ihre ökologischen Ideale nicht lieber aus dem Fenster werfen. Ja, so funktionieren Menschen und so funktionieren die meisten Unternehmen ebenfalls. Die zweite Frage ist dann, wenn man seine Präferenzen kennt und ungefähr weiß, was das politische und gesellschaftlich relevante Handeln so motiviert, welche Mittel uns auszudrücken und uns zu beteiligen stehen uns denn zur Verfügung? Und da gibt es im Grunde genommen, von ein paar Feinheiten abgesehen, essentiell diese Art von Katalog. Bürger können zunächst einmal gar nichts tun. Man kann zu Hause bleiben, allerhöchstens mal meckern. Man kann bei Wahlen regelmäßig sich beteiligen und wählen und abstimmen. Das ist das, was die meisten Leute machen, alle paar Jahre, und es ist auch nicht besonders kompliziert. Man kann an Protestaktionen teilnehmen, man kann spenden, und zwar sowohl an politische Organisationen als auch an eher zivilgesellschaftliche, karitative für den guten Zweck. Und man kann sich selber sozial direkt engagieren, wie auf der vorherigen Folie die guten Bürger von Bad Aibling, ist mir der Name wieder eingefallen, bei Rosenheim. Das gesellschaftliche, im umfassenden Sinne Handlungsrepertoire von Unternehmen sieht letztendlich ganz genauso aus. Man kann nichts tun, das ist, was die meisten Unternehmen tun. Ja. Wählen dürfen Unternehmen natürlich nicht bei nationalen oder Landtagswahlen, das ist auch richtig so. Dafür ist bei ihnen die Aktivität des Lobbying, des Lobbyismus relativ bedeutend. Das könnten Bürger wie Sie und ich theoretisch auch probieren. Das wird aber nicht sehr effizient sein. Deswegen lassen wir das gleich von vornherein bleiben. Für Unternehmen ist das relativ wichtig. Und alle anderen Sachen haben Sie dann wieder mit Bürgern gemein. Unternehmen können spenden und tun das. Die ZF gibt 20 Millionen Euro an die Zeppelin-Universität, die damit der Bildung dienlich ist. Und Unternehmen können sich darüber hinaus direkt sozial engagieren, zum Beispiel in diesem Global Compact. Was mich interessiert, ist, inwiefern Unternehmen ihr soziales Engagement und ihre eher direkt politischen Aktivitäten, vor allem Lobbyismus, miteinander kombinieren. Und sie stehen dabei als Unternehmen unter demselben Trade-off, in demselben Spannungsverhältnis von motivierenden Ausgangslagen, wie Menschen das tun, wenn sie sich überlegen, ob sie sich jetzt für die Umwelt einsetzen oder lieber doch schauen, ob sie etwas besser materiell oder so gestellt sind. Ja? Also dieses Spannungsverhältnis zwischen Eigennutz und im moralischen Sinne richtig handeln zu wollen, ist etwas, in dem Unternehmen ebenso wie Menschen agieren. Und ich behaupte halt einfach, dass das soziale Engagement eher von moralischen Vorstellungen von richtig und falsch, von, wenn Sie wollen, gut und böse motiviert ist und Lobbying eher für die Verfolgung des Eigennutzes verwandt wird. Die Frage ist, was die Politikwissenschaft dazu sagt, zu dieser Frage, wie Unternehmen diese Sachen kombinieren. Wir wissen in der Regel sehr viel darüber schon, welche Faktoren es sind, die manche Bürger dazu bringen, sich an Wahlen zu beteiligen und andere eher zu Hause bleiben lassen. Ja? Wir wissen, dass Faktoren wie Alter, Geschlecht, Einkommen, Bildungsstand, soziales Umfeld, berufliches Umfeld alle mit erklären können, warum sich welche Leute sozial engagieren und politisch engagieren. Bei Unternehmen ist es etwas schwieriger, da hängt die Forschungslage hinterher. Ist es gerade erst seit 20 Jahren, dass vor allen Dingen in der US-amerikanischen Literatur ziemlich robust etabliert ist, dass wir aufgrund von ganz ähnlichen Faktoren, die sich also auf die zur Verfügung stehenden Ressourcen und auf die Mobilisierung von Unternehmen beziehen, voraussagen können, welches Unternehmen sich politisch beteiligt und welches Unternehmen eher zu Hause bleibt. Im übertragenen Sinne, also es eher die anderen machen lässt. Und es sind stützend auf die Arbeiten der amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Mansell Olson und George Stigler hauptsächlich ebenfalls Ressourcen und Mobilisierung. Also es sind größere Unternehmen, die sich Lobbyismus leisten können, die solchen betreiben. Es sind Unternehmen, die mehr von staatlicher Regulierungs- oder Steuertätigkeit in ihren Aktivitäten und Profiterwartungen betroffen sind als andere, die sich politisch beteiligen. Und es sind Unternehmen, die sich darüber hinaus denken, dass sich ihre individuelle Beteiligung lohnt, auch wenn andere, möglicherweise konkurrierende Unternehmen, davon Nutznießer sind. Bis vor einigen Jahren war tatsächlich diese Literatur auf die USA beschränkt. Ich habe in den vergangenen Jahren mit meinem bereits erwähnten Kollegen Neil Mitchell dazu eine Studie betrieben, herausgefunden, dass dieselben Faktoren sich auch auf die politischen Entscheidungen und Strategien von europäischen und überhaupt von nicht-amerikanischen Unternehmen außerhalb der USA anwenden lassen. Wir wissen also jetzt, dass Unternehmen in Deutschland grundsätzlich so ticken wie amerikanische Unternehmen und wir wissen, dass Ressourcen und Mobilisierung erklären können, wer sich beteiligt. Wir haben dann ebenfalls, wiederum mit meinem Kollegen Neil Mitchell, angefangen zu schauen, welche Unternehmen sich denn an sozialem Engagement beteiligen und zum Beispiel an dem Global Compact der Vereinten Nationen teilnehmen. Und wir haben dabei festgestellt, dass ebenfalls Ressourcen, also die Unternehmensgröße und das Ausmaß, in dem das Unternehmensschicksal von staatlicher regulierender Tätigkeit und Besteuerung und Aufträgen abhängig ist, genauso erklärt, welche Unternehmen sich am Global Compact beteiligen. Wir haben dann diese dritte Frage, inwiefern die Beteiligung an solchen Initiativen auch tatsächlich etwas mehr ist als nur Schall und Rauch, auch verfolgt. Und dabei ebenfalls mit meinem Kollegen Neil Mitchell herausgefunden, dass in der Tat Unternehmen, die sich an diesen Initiativen beteiligen, über den reinen Symbolismus hinaus ihr menschenrechtliches Verhalten positiv verändern. Dieser Effekt ist nicht sehr stark, aber er ist nachweisbar. Das heißt, ein Unternehmen wie beispielsweise BP, ehemals British Petroleum, jetzt Beyond Petroleum, hat sich ein neues Logo zugelegt vor einigen Jahren, was sehr nach Ökologie und Grünheit und Umwelt aussieht, stellt sich natürlich sehr gerne so dar, dass es in Gegenden von Südostasien, wo es ölbohrend unterwegs ist, weibliche Mitarbeiter und Fachkräfte ausbildet etc. Das gleiche Unternehmen ist allerdings als Lobbyist in so gut wie allen Hauptstädten der entwickelten Industrienationen ziemlich aktiv unterwegs und auch in Brüssel. Und unser Beitrag ist halt tatsächlich gewesen, herauszufinden, dass dasselbe Modell sowohl die Weltverbesserung als auch den Lobbyismus dieser Unternehmen erklären kann. Und um das genauer anzuschauen und Ihnen etwas zu illustrieren, möchte ich Ihnen das am Beispiel der knapp 500 größten europäischen börsennotierten Konzerne einmal vorführen. Diese große blaue Blase stellt also diese exakt 479 größten europäischen börsennotierten Konzerne dar, von denen ganze 125 bei diesem Global Compact mitmachen. Also das ist über ein Viertel, ja, sagen, gute Sache, Umwelt, Menschenrechte, gegen Korruption, Arbeitnehmerrechte, finden wir toll, machen wir mit. Gleichzeitig sind allerdings auch 77 oder also knapp 80, das sind etwa 16% dieser selben Unternehmen als Lobbyisten in Brüssel tätig. Und zwar in dem Sinne, dass sie dort ein eigenes Büro für Lobbytätigkeiten unterhalten mit einer kleinen Mannschaft von Lobbyisten. Und dieser Lobbyismus geht natürlich ist etwas übertrieben, aber geht in der Regel, ist er darauf abgezielt, die Tätigkeiten des Unternehmens möglichst von ungünstigen staatlichen Eingriffen zu schützen und gleichzeitig günstige Eingriffe oder Begünstigungen wie Aufträge etc. zu erwirken. Ja? Also etwas, was halt nicht von Altruismus gerade geprägt ist. Und was dann ganz besonders auffällig ist, ist, dass die meisten der Lobbyisten in Brüssel auch an diesem Global Compact teilnehmen, während umgekehrt immer etwas weniger gerade mal ein Drittel der Global Compact Mitmacher tatsächlich auch Lobbyisten in Brüssel sind. Um das nochmal zu wiederholen, wir können sowohl den Lobbyismus als auch dieses Global Compact Mitmachen mit essentiell demselben statistischen Modell erklären. Und das hatte ich eigentlich vor, für den heutigen Abend vorzubereiten, bin aber aufgrund von Software-Schwierigkeiten leider nicht mehr dazu gekommen. Meine Erwartung wäre, dass wir Beteiligung am Global Compact auch durch Lobbying in Brüssel vorhersagen können und umgekehrt. Das werde ich in der kommenden Woche nachholen. Um jetzt allerdings wirklich eine Aussage darüber machen zu können, inwiefern die Tatsache, dass viele Unternehmen gleichzeitig Lobbyisten und Weltverbesserer sind, ein Problem wäre, und das wird halt tatsächlich oft gesagt, Greenpeace zum Beispiel geht hin und beschuldigt BP in der Öffentlichkeit durch Kampagnen letztendlich der Verlogenheit. Sie nennen das Greenwashing. Sie sagen, ihr BP-Leute, gebt euch dieses tolle menschenrechtliche, progressive Image und dass ihr was für die Umwelt tut. Aber eigentlich, hinter den Kulissen, gebt ihr ziemlich große Summen dafür aus, dass ihr weiter relativ ungestört eurem, wie Greenpeace dann sagt, recht schmutzigen Geschäft nachgehen könnt. Ja? Und das sind nicht nur diese Organisationen wie Greenpeace. Der amerikanische Betriebswirt und Politikwissenschaftler David Vogel an der University of Berkeley betont ebenfalls, dass die gesellschaftlich wünschenswerten und wie Neil Mitchell und ich aber gezeigt haben, in der Regel recht bescheidenen positiven Auswirkungen von Corporate Social Responsibility durch Lobbying-Aktivitäten in denselben Bereichen möglicherweise ausgehebelt oder zunichte gemacht werden können. Ja, das sagt er warnend, aber er weiß es nicht. Und die Faktenlage ist tatsächlich so, dass es derzeit niemand weiß. Um diese Einschätzung, inwieweit Greenpeace quasi mit ihrem Vorwurf des Greenwashing und der Unehrlichkeit recht haben, wirklich beurteilen zu können, brauchen wir etwas gründlichere Analysen und gründlichere Daten. Und dazu müssen wir zunächst einmal wissen, inwieweit Lobbyismus diese Angelegenheit hier tatsächlich effektiv ist. Und das weiß die Politikwissenschaft eigentlich überhaupt nicht. Ja? Und sehr große und bedeutende Politikwissenschaftler, die ich in sehr hoher Achtung halte, wie zum Beispiel Beate Kohler-Koch an der Universität von Mannheim und Bremen, eine der Pionierinnen wirklich der Forschung zu Interessengruppen und Lobbyismus, sagt, dass wir auch niemals rausfinden können, ob Lobbyismus tatsächlich etwas bringt. Es ist zu schwierig und lässt sich mit sozialwissenschaftlichen Methoden nicht nachweisen. Ich bin da etwas naiver vielleicht und bin weiterhin dabei, gemeinsam mit Kollegen in Mannheim und in Salzburg an dieser Frage zu arbeiten. Und wir glauben bislang herausgefunden zu haben, dass Lobbyismus effektiv ist. Gleichzeitig haben wir aber auch herausgefunden, dass Unternehmerinteressen dabei nicht unbedingt besser wegkommen als nicht unternehmerische Interessen. Zweitens müssen wir natürlich wissen, und die Frage, wie ich bereits erwähnt hatte, hatte ich mit meinem Kollegen Neil Mitchell angegangen, inwieweit halt diese Corporate Social Responsibility, die Weltverbesserung effektiv ist. Und das ist sie tatsächlich in einem gewissen Sinne. Und die dritte Frage, das Problem, was von David Vogel aufgeworfen wurde und was von Greenpeace ganz explizit genannt wird, betreiben Unternehmen zu denselben Problematiken, zum Beispiel zu derselben Umweltproblematik, Lobbyismus in die einen Richtungen und geben sich nach außen hin aber ökologisch in der anderen Richtung. Das ist etwas, was wir noch nicht wissen. Der Erkenntnisstand zu der Frage geht im wörtlichen Sinne gegen Null. Zu diesem Punkt habe ich deshalb im Juli ein neues Forschungsprojekt angefangen, in dem ich genau dieser Frage nachgehen werde, gemeinsam mit Kollegen in Großbritannien. Wir hoffen damit in den kommenden 3 Jahren, mit denen wir uns schwerpunktmäßig mit diesen Fragen auf der Basis eines sehr großen Datensatzes von vielen tausend Unternehmen beschäftigen werden, herauszufinden, wie denn große Unternehmen diese unterschiedlichen politischen und zivilgesellschaftlichen Strategien miteinander verbinden. Und welche Folgen diese Kombinationen dann haben nicht zuletzt auch für unser gemeinsames Bestreben danach, dass die Welt vielleicht ein klein wenig besser wird, als sie das ist. Mit diesem leichten moralischen Appell bin ich am Ende meiner Vorlesung angekommen. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit ganz herzlich.